Der Elba-Talk heute mit Christa Fahlensieg, langjährige Langstreckenläuferin. Herzlich willkommen bei uns. Wie war Ihre Woche?
Gut. Einiges zu tun.
Ja.
Ja, eigentlich habe ich immer gute Wochen.
Das ist doch gut. Jetzt sind Sie bei Radio Wuppertal zu Gast. Was Schönes, wir freuen uns sehr. Was verbinden Sie so mit Radio Wuppertal?
Ja, in erster Linie, dass ich ja schon sehr lange bei WIN tätig bin und der Herr Rose von Anfang an auch dabei war.
Unser Chefredakteur, genau.
Chefredakteur, genau.
WIN, genau, Wuppertaler in Not. Sprechen wir gleich noch drüber, was das ist, wie Sie da helfen und mitmachen, genau.
Ansonsten höre ich nicht so viel Radio.
Bitte?
Ja, meistens nur im Auto.
Ja.
Ja, aber ist natürlich eine tolle Sendung.
Ich freue mich drauf, dass wir uns nett unterhalten werden im Elba Talk, Sie so ein bisschen kennenlernen, ein bisschen über die große Laufkarriere sprechen und auch über Ihren heutigen Einsatz aktuell bei WIN für Wuppertaler Not. Das wird, glaube ich, eine ganz schöne Sendung. Dann gehen wir rein in die Live-Sendung.
Der Radio Wuppertal Elba Talk live aus unserem Studio in der ehemaligen Elba Fabrik.
Jetzt immer am Freitagnachmittag unser großes Interview zum Start ins Wochenende. Heute mit Christa Fahlensieg, ehemalige Langstreckenläuferin, Marathon-Weltrekorde gelaufen, deutsche Meisterin. Wann sind Sie das letzte Mal gelaufen?
Wettkampfmäßig Ende 80, 1988, 89.
Bisschen her und so hobbymäßig in Wuppertal?
Ja. Das habe ich noch viele Jahre gemacht, aber keine Wettkämpfe mehr.
Und wann sind Sie das letzte Mal so hier durch die Stadt gejoggt?
Letzte Woche Sonntag.
Ja, gucken Sie mal.
Nicht durch die Stadt, aber am Westfalenweg oben.
Und was ist dann so Ihre Strecke in Wuppertal?
Ich laufe meistens auf einer Runde,
Ja. Um
möglichst wenig Berge zu laufen. Und jetzt die paar Kilometer, die ich noch laufe, die laufe ich oben am Westfalenweg, da am Mürkehain
Ja. Kann
man schön eine Runde machen.
Wir sprechen heute über die Pionierleistung. Frauen im Marathon gab es noch gar nicht, als Sie angefangen haben. Sie sind Weltrekorde, wirkliche echte Weltrekorde gelaufen. Und was so schön ist, wir sind ja hier in der dritten Etage mit Radio Wuppertal. Wir sprachen kurz darüber, wir haben auch hier einen Aufzug. Aber Sie aber sofort gesagt, nee, ich nehme die Treppe.
Ja, ich habe den Aufzug gar nicht gesehen.
Aber ist das so, dass die Sportlerin in Ihnen, wir gehen auf jeden Fall die Treppe?
Ja, immer.
Immer. Also Langstrecke war Ihr Ding, ne? 20 Kilometer, 25 Kilometer, Marathon natürlich, sogar 100 Kilometer. Wann haben Sie denn gemerkt, oh, das kann ich besonders gut, so lange Strecken?
Sofort. Ich bin also als 14-Jährige, da war ich in der Lehre, eine, die mit mir in der Lehre war, die war Leichtathletin schon. Und die hat mich mitgenommen nach Neuss, da wohnte ich noch in Düsseldorf. Und da bin ich mit denen gelaufen. Ich war also vorher in der Schule auch schon immer ganz gut bei den Bundesjugendspielen. Und ich konnte da viel besser Strecken laufen als die schon lange dabei waren.
Und wie machen Sie das denn, dass Sie so lange Strecken durchhalten? So ein Marathon, da tut einem doch irgendwann wahrscheinlich alles weh, oder?
Das macht man ja nicht ohne Training. Also wenn man entsprechend lange Strecken vorher trainiert, ist das machbar.
Aber auch im Training, haben Sie da nicht gedacht, jetzt immer noch mal 5 Kilometer?
Selten, weil ich bin nie besonders schnell gelaufen. Ich bin immer lieber längere Strecken gelaufen und dafür langsamer und das ging immer.
Aber für so einen Marathon, wir sprachen gerade drüber, wie viel haben Sie denn da trainiert?
Ja, also mindestens 140 Kilometer die Woche. Ich bin aber auch einmal über 200 gelaufen.
Wahnsinn.
Ja.
Wie lange hat da so ein paar Schuhe bei Ihnen gehalten?
Ein paar Wochen.
Ja, oder?
Ja. Aber Schuhe, da haben wir Gott sei Dank immer einen Sponsor gehabt. Die brauchen wir uns nicht selbst kaufen.
Immerhin, Gott sei Dank. So 1973, so der erste Marathon, ne? Da war das ja noch so ganz in den Anfängen gar nicht so populär. Wie war da die Situation?
Es war völlig, ich war Mittelstrecklerin und wurde praktisch von dem Ausdauerpapst Dr. Van Aken aus Waldniel, der immer der Meinung war, Frauen wären besser geeignet für lange Strecken, der hat den Marathon ausgerichtet, nur für Frauen, und hat sämtliche Läuferinnen, der kannte alle, angeschrieben mit Postkarte, wir sollten doch an dem Lauf teilnehmen. Die Karte habe ich übrigens immer noch. Und erst habe ich, da gab es Manuela Preuß, die war hier aus Wuppertal,
ja.
Auch Langstreckenläuferin, wir beide haben immer zusammen trainiert und wir haben dann gesagt, komm, wir versuchen das einfach, um ihm einen Gefallen zu tun, und sind praktisch ohne jegliche Vorbereitung da mitgelaufen. Und es ging erstaunlich gut.
Ja, natürlich ging es erstaunlich gut. Und das heißt, Sie haben eine gute Zeit gelaufen und waren dann quasi entflammt, Marathons zu laufen?
Noch nicht, weil es gab ja keine Läufe. 3000 Meter war die längste Strecke zu der Zeit. Davor hatte ich schon mal 2 Jahre keine Wettkämpfe gemacht, weil ich keine Lust mehr hatte auf 1500 Meter Läufe und so. Das war die Zeit, als ich meinen Mann kennenlernte.
Aha.
Da hatte ich keine Lust mehr zu laufen. Allerdings, er war aktiver Tischtennisspieler und seine ganzen Mitspieler, die haben auch ein bisschen Laufen trainiert. Also ganz aufgehört habe ich nie. Dann habe ich mit Tischtennisspielern im Stadion oft viele Runden gemacht.
Und also nochmal zurück zu den Marathonläufen damals in den 70ern, die waren hauptsächlich für Männer und da sind Sie dann mitgelaufen bei gemischten Strecken?
Ja, erstmal nicht. Es gab diesen Lauf in Waldnil, 73, dann gab es nochmal einen 74. Es gab immer noch keinen offiziellen Wettkampf. Und erst 1975, da gab es dann sogar die erste deutsche Meisterschaft. Da sind wir auch mit Männern gelaufen, aber nur 50 an der Zahl. Das war der Berlin-Marathon, der erste.
Ja.
Der war aber noch nicht in der Stadt, sondern im Grunewald. Und es liefen vielleicht 40 Männer und 10 Frauen.
Zwischenfrage für den Podcast. Also mehrfach Weltrekord gelaufen, ne? Zuletzt in Berlin. Ihre Zeit war 2:34:48.
Ja.
Wie fühlt sich das an, wenn man das geschafft hat, als Erste und Schnellste der Welt?
Kann ich nicht so sagen. Der Erste war ja in Dülmen.
Ja.
Da bin ich ja 2:40, glaube ich, gelaufen. Das war 75, ein anderer war 77. Ich bin vorher schon mal Weltrekord gelaufen in Essen.
Ja.
Da wurde aber nicht anerkannt, weil nämlich nachdem Männer 10 Jahre da immer gute Zeiten gelaufen sind, ich zum ersten Mal mitlief, da wurde die Strecke nachgemessen.
Nein.
Und da war die 700 Meter zu kurz.
Nein, wie ärgerlich, wie ärgerlich.
Und da habe ich damals eigentlich überlegt, ob ich das überhaupt nochmal mache, wenn ich nächstes Mal laufe, ist die Strecke vielleicht wieder zu kurz.
Ja.
Ja, aber...
Aber da haben die sich gedacht, ah, da läuft die Frau so schnell, da müssen wir nochmal checken, ob da alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Was bei den Männern vorher egal war.
Nee, es war Weltbestzeit damals und da muss die Strecke nachgemessen werden.
Okay.
Immer.
Okay.
Ist auch heute, glaube ich, noch so.
Okay. Und war das denn so, dass Sie aber den eigenen Rekord dann immer wieder überbieten wollten oder unterbieten?
Oh, eigentlich.
Aber das finde ich so faszinierend bei Ihnen, dass so der Weltrekord, ne, wo andere sagen, wow, scheint für Sie gar nicht so ein großes Ding zu sein.
Das war Laufen, Leichtathletik, na Laufen speziell, lange Strecken, war damals überhaupt nicht so ein Ding. Wir waren immer so fünftes Rad am Wagen eigentlich. Ich war berufstätig, ich habe das abends aus Spaß und Dollerei gemacht und das kam halt trotzdem dabei raus. Es war nicht so wie heute, das sind Vollprofis. Wir waren Hobbyläufer eigentlich.
Ist das auch der Grund heute? Ich habe nochmal geguckt, aktuelle Weltrekord bei Frauenmarathon, 2:09. Warum werden die immer schneller?
Ja, das sind erstmal die... aus Kenia und Äthiopien, die sind sowieso anders, genetisch anders ausgelegt, glaube ich. Ich weiß es nicht, ist fast unmöglich. Wobei die mit 209 inzwischen schon des Dopings überführt wurde.
Okay, alles klar.
Also ob das mit rechten Dingen zugegangen ist, weiß man auch nicht. Aber so im Bereich zwischen 2:10 und 2:15, da gibt es jetzt schon einige.
Und dann haben Sie ja im Laufe der Karriere also zig Auszeichnungen, Medaillen, Pokale mit nach Hause gebracht wahrscheinlich. Wo sind die alle?
Die stehen alle am Speicher.
Verstauben die im Karton da?
Die verstauben so da. Ja, Pokale, das, furchtbar.
Ach, das macht sie so sympathisch, weil sie sich gar nicht so viel daraus machen. Das war halt jetzt, war schön, aber da müssen wir jetzt nicht mehr mit angeben.
Nee, so. Gar nicht.
Für wie verrückt wurden Sie da gehalten, dass Sie das machen, da so lange Strecken laufen?
Also ich denke, verrückt nicht direkt, aber ich kann mich erinnern, 73, bei dem ersten Lauf, da war ein riesen Presserummel. Carmen Thomas war damals da und hat eine Reportage gemacht.
Legendäre Sendung Hallo Ü-Wagen von Carmen Thomas, ja.
Mhm. Und ich glaube, die war nur da, um die Frauen reihenweise zusammenbrechen zu sehen.
Aber den Gefallen haben sie ihnen nicht getan.
Nee, haben wir. Wir sind alle gut ins Ziel gekommen, ein paar sind ausgestiegen. Aber ich denke, die Frauen laufen auch vernünftiger. Die gehen nicht so schnell an wie manche Männer, die dann irgendwann, also ich habe das in meiner Laufbahn erlebt, dass ich im zweiten Teil des Marathons reihenweise Männer überholt habe.
Wie haben die da geguckt, die Männer?
Anfangs ganz grausam. Die versuchten dann mitzusprinten und machten einem das Tempo kaputt. Das konnten die, glaube ich, nicht fassen, dass eine Frau vorbeiläuft. Aber nach kurzer Zeit, Da haben die sich sogar an uns drangehängt, und um gleichmäßiges Tempo zu laufen.
Das ist, glaube ich, eh so ein Männerding. Ne? Die müssen es immer zeigen, dass sie es können. Das ist bei Frauen offenbar ganz anders.
Ja, denke ich schon.
Und wie hoch waren so die Preisgelder, die Sie damals da abgeräumt haben?
Preisgelder?
Gab keine.
Nee, Medaillen, Pokale und das war's. Und hin und wieder auch mal ein Sachpreis.
Der erste Sachpreis, das ist eine schöne Geschichte, den Sie bekommen haben. Möchten Sie das erzählen?
Ja, das war ein Eierkocher für einen 10-Kilometer-Lauf. Und den habe ich gedacht, Blödsinn. Habe ich aber trotzdem benutzt. Und nach Jahren, als er kaputt war, habe ich mir sogar einen neuen gekauft.
So, das war nämlich der Langstrecken-Eierkocher. Ja. Genau. Sie haben es gerade schon mal angedeutet, Sie haben einen Beruf gehabt nebenbei, sind nebenher noch laufen gegangen. Wie sah da so ein typischer Alltag aus?
Also als ich schon Marathon lief, ich habe ja vorher schon gearbeitet, als ich noch nicht keine Langstrecken lief, da habe ich da halt abends trainiert, aber dann nachher zu Marathonzeiten musste ich dann auch schon mal morgens und abends laufen, dann ging das um 6 Uhr, dann zur Arbeit und dann abends wieder. Immer Dauerläufe, war jetzt also nicht so dramatisch, aber zweimal am Tag in Marathonvorbereitung musste da schon sein.
Und da hatten Sie immer Lust drauf?
Ja. Ich bin Frühaufsteher sowieso. Das hat mir nichts ausgemacht.
Und dann sind Sie ja Marathons, ich sag mal, auf der ganzen Welt gelaufen. New York, Boston und so weiter waren dabei. Was war so Ihre Lieblingsmarathonstadt?
Kosice, unsere Partnerstadt. Ja. Das war meine Lieblingsmarathonstadt, weil der Lauf ist ganz besonders. Der ist wie eine kleine Olympiade. Da ist mit Feuer, die haben einen Marathonplatz in Kosice. Da gibt es genau wie bei Olympiade so ein Feuer, was brennt. Und da ist ein Läuferstatue, eine ganz große. Da sind sämtliche Sieger drauf verewigt. Ich inzwischen auch fünfmal, weil ich fünfmal gewonnen habe.
Natürlich.
Also der ist nicht zu toppen für mich.
Ja, Wahnsinn.
Der Lauf.
Und Reisen, so Fernreisen so in den 70ern, 80ern, waren wahrscheinlich noch ganz anders als heute, oder? Viel aufwendiger?
Gut. Wir haben meistens die Flüge und Aufenthalt bezahlt bekommen. Ja. Eine Einladung. Ich bin sehr häufig in Amerika gelaufen, weil da fing es ja alles an mit den Frauen und Marathon.
Ja.
Ich war ja nur berufstätig, dann meistens freitags hin und montags direkt zurück. Urlaub, 2 Tage Urlaub weg. Ja, so war das bei den ersten Läufen auf jeden Fall.
Das heißt, Sie wollten das aber auch wirklich, ne? Wenn man nur am Wochenende mal eben schnell in Boston Marathon läuft, danach wieder dienstags hier arbeiten geht im Wuppertal.
Ja, war so. Aber es war immer eine schöne Reise, ne? Wenn auch kurz.
Zwischenfrage für den Podcast, da gab es immer Schuhsponsoren. Wir haben damals kurz drüber gesprochen, zum Beispiel den Sponsor Brütting. Wie kam das?
Dieser Herr Brütting, der war ein Sportfan, der hat Damenschuhe hergestellt in Nürnberg. Und der war einfach begeistert von Langstreckenläufen. Und der hat dann einen Schuh entwickelt. Der war damals viel besser noch als die Adidas. Hatten überhaupt noch nichts Gescheites für Straßenläufe. Und der hatte eine sehr gute Dämpfung. Fast alle Läufer, die auf der Straße liefen, hatten Brütting-Schuhe. Der ist aber früh verstorben. Und dann war das mit diesen Schuhen. Und dann haben natürlich alle Firmen nachgezogen. Ja. Da kam ja Nike hier auf den Markt und dann wurden die natürlich auch alle besser. Ne?
Und Sie hatten aber immer gesponserte Schuhe oder fast immer?
Ja, von Brütting, da war ich noch B-Jugend, da habe ich deutsche Waldlaufmeisterschaften gewonnen. Und da war der ganz begeistert und von da, also die Schuhe habe ich immer bekommen.
Wie war das sonst so mit der Kleidung, so Funktionskleidung, wie man das heute hat, gab es wahrscheinlich auch gar nicht, oder?
Nee.
Was haben Sie angehabt?
Ja, normales Baumwollhemd und Sprinterhose. Oder lange Hose sogar. Bei meinem ersten Lauf hatte ich noch normale Trainingsklamotten an.
Und wenn Sie so Fotos sehen, ne, von den Läufen, ich sag mal so, die sind ja nicht immer optimal, weil man hat eine lange Strecke hinter sich und ist ein bisschen abgekämpft. Wie ist das für Sie, wenn dann da Fotos von gemacht werden?
Ja, wenn die diese Fotos, die am schlimmsten sind, auch noch veröffentlichen, ärgert mich das. Ja. Aber es gibt auch Fotos, da kommt man noch locker ins Ziel und lächelnd.
Heute lächeln wir nur. Wir haben auch ein Foto gemacht. Das findet ihr auf radiowuppertal.de. Und ich hatte vorab Sie nach einem Musikwunsch gefragt. Ne? So ein Song, der vielleicht beim Laufen mal eine wichtige Rolle gespielt hat. Und da haben Sie auch so schön bodenständig reagiert. Hatten wir nicht. So ein Brimborium haben wir gar nicht gemacht damals. Das war alles irgendwie so ein bisschen, weiß ich gar nicht, bescheidener, oder?
Ja, da hat man das nicht so wichtig genommen. Heute wird ja alles aufgebauscht. Wenn ich Leichtathletikveranstaltungen sehe, dann kommen die einzeln rein, dann spielt Musik, dann wird noch irgendwie was hochgeschossen. Ja. Und
bei Ihnen war
sowas gab es gar nicht.
Laufen
man wurde
und
reingeführt, man ja. wurde an den Start geführt, geschossen und dann ging es los. Und nachher kriegte man Urkunde oder... Und dann fuhr man wieder nach Hause.
Und dann war es das, ja.
Das war genau, das, genau.
Warum ist dann trotzdem Ihr Musikwunsch geworden, USA for Africa, We Are the World?
Ja, das hat eher mit unserer Arbeit bei Wind zu tun, weil ich das ganz toll fand, dass sich so viele Stars damals zusammengetan haben, um für Äthiopien, ja. für die Hungersnot in Äthiopien so viel Geld gesammelt haben durch diesen Song. 80 Millionen Dollar kamen da zusammen, um halt... den armen Menschen zu helfen. Das fand ich ganz toll.
Wuppertaler in Not, da sind Sie ehrenamtlich engagiert, hilft ja Wuppertalern, die eben, wie gesagt, in Not geraten sind. Wie sind Sie dazu gekommen überhaupt?
Ja, Ernst Andreas Ziegler. Bekannt für alle möglichen Dinge, die man sich nicht vorstellen kann, die zu realisieren.
Hat zum Beispiel die Junior-Uni gestartet
Junior
in Wuppertal.
Uni, genau. Genau. Auch Wien hat ja. Die Idee kam von ihm. Freundschaftslauf nach Koschice war seine Idee oder unsere Idee. Das kam durch Hans-Andreas Ziegler und wir sind gut befreundet. Und er brauchte ja Leute, die auch dann Außendienst machen, hat er mich natürlich gefragt. Und man kann ja nicht Nein sagen bei ihm.
Das heißt, Sie haben sofort zugesagt?
Nicht sofort. Aber er sagte, ja, sind vielleicht 2-3 Fälle in der Woche oder... Aber es war direkt sehr viel, denn wir hatten ganz Wuppertal damals.
Jetzt machen Sie das ja seit fast 30 Jahren. Das heißt, es.
Ja, seit 99.
Ja, das heißt, es macht also offenbar Spaß.
Ja, man kommt da nicht mehr weg, wenn man einmal dabei ist. Spaß kann man nicht sagen, aber man fühlt sich schon verpflichtet. Aber anfangs, als wir noch so nur zu zweit waren, da hatte ich immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich mal weg wollte, Urlaub oder so.
Christa Fahlensieg, heute unser Gast, ehrenamtlich engagiert bei Wuppertaler in Not. Das ist ja eine Aktion, die hilft sehr unbürokratisch. Also man kann sich da auf der Internetseite melden, wenn man Hilfe braucht. Das landet dann bei Ihnen. Wie geht's dann weiter?
Das landet also jetzt nicht bei mir direkt, sondern wir haben Geschäftsführerinnen zwei, die verteilen entsprechend, wo ich bin jetzt zum Beispiel mit meinem Mann für Elberfeld.
Ja.
zuständig.
Und dann heißt es,
alles, was aus Elberfeld kommt, geht dann an uns. Und wir machen dann Termine, manchmal sehr schwierig, weil die Leute nämlich nie ans Telefon gehen. Wir rufen mit unbekannter Nummer an, aus
Natürlich.
Bestimmten Gründen,
ja, klar.
weil wir ja von zu Hause arbeiten. Die haben alle unbekannt, gehen die erstmal nicht dran.
Mal ganz kurz, was sind denn die Probleme, bei denen Wind hilft, so im Allgemeinen?
Also oft sind es Alleinerziehende, die vielleicht gerade eine Waschmaschine kaputt haben oder der Strom wurde abgestellt oder man hat nichts mehr im Kühlschrank. Also es ist ganz vielfältig.
Und wie erleben Sie, Sie gehen ja dann dahin, wie erleben Sie die Menschen, die Hilfe brauchen?
Ja, die sind natürlich, weil wir sehr schnell helfen, in der Regel sehr dankbar. Es gibt aber auch Leute, die immer wieder kommen. Ne? Das können wir natürlich nicht. In der Regel helfen wir nur einmal. Bis jetzt haben wir nur dankbare Menschen erlebt.
Ja, also da ist jetzt jemand, der meldet sich, meine Waschmaschine ist kaputt gegangen, ich habe 2 Kinder, ich kann das überhaupt nicht bezahlen. Sie kommen dann dahin, wie geht es dann da weiter?
Ja, wir besuchen die zu Hause. Manchmal geben wir Geld, dass sie das selbst machen, aber wir haben Ansprechpartner, die wir anrufen und die liefern dann die Waschmaschine, nehmen die alte mit, schließen die auch an und die Rechnung geht direkt an die Stadtsparkasse. So läuft das.
Wie schnell ist denn die Waschmaschine da?
Oft am nächsten Tag schon.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Und,
ja.
und manchmal wird Geld benötigt. Wir haben gerade ganz kurz hier darüber gesprochen, während die Musik lief. Da können Sie direkt helfen.
Ja, wir sind mit Barchecks ausgestattet. Und in der Regel, wenn wir die Anfrage kriegen, rufen wir schon spätestens am nächsten Tag an, vereinbaren Termine, Hausbesuche in der Regel. Und wir können vor Ort direkt entscheiden, was wir geben. Also wir können Barscheck ausfüllen. Wir haben da vollstes Vertrauen vom Vorstand ja. und können also wirklich sofort helfen.
Also das ist ja wirklich unbürokratisch.
Ja,
das ist also
total.
Keine Formulare, nichts.
Nichts.
Und Sie entscheiden dann in dem Moment, wo Sie da sind, die Hilfe geben wir jetzt raus.
Ja.
Gibt es auch mal Fälle, wo Sie sagen, nee, da können wir jetzt nicht helfen?
Haben wir auch schon gehabt. fällt mir jetzt im Moment gar nicht ein, wann. Aber oft haben wir das schon vorher, weil wir die entweder schon hatten oder auch schon vorher mal einen schlechten Eindruck hatten, dass wir von vornherein schon ablehnen, gar nicht erst hingehen.
Und Sie kommen zu den Menschen nach Hause, sehen, wie die auch so wohnen, wie das bei denen zu Hause ist. Ne? Ja. Vielleicht auch sieht man das ja auch so ein bisschen, dass es jetzt nicht die reichsten Familien sind. Nimmt sie sowas mit?
Anfangs schon, aber das hat inzwischen nachgelassen. Also schlimmer ist, wenn man zum Beispiel einen Fall hat, hatten wir mal ein junges Mädchen, eine Studentin, die Depressionen hatte. Sie konnte nicht ihre Gebühren bezahlen und die Eltern haben nicht geholfen. Das sind so Sachen, wo man dann denkt, wir haben selbst in der Familie Leute mit Depressionen und die haben aber ein Umfeld, die da helfen. Und wenn so ein Mädchen ganz alleine ist, das tut einem dann doch schon leid.
Und Sie haben Ihren Mann da ja auch mit reingezogen in die Geschichte irgendwann. Ja. Ist das, dass Sie zu Hause viel dann auch darüber reden, was Sie da so erleben? Sie gehen ja immer zu zweit los.
Ja, doch, wir reden schon darüber. Wir müssen ja auch Berichte schreiben, was wir gemacht haben. Und dadurch redet man schon darüber.
Wann ist so ein Winnenbesuch, so ein Hausbesuch für Sie ein guter Besuch?
Ja, wenn man den Leuten zufriedenstellend helfen konnte. Es gibt natürlich auch Fälle, geht es um Tausende. Da können wir natürlich auch nur nichts machen und da hilft auch nicht, wenn man mal 200-300 Euro da lässt.
Ja, das funktioniert ja so. Win ist durch Spenden finanziert sozusagen und hat im vergangenen Jahr rund 160.000 Euro ausgegeben. Alles Spenden, das heißt, die Spenden, die sind total wichtig, oder?
Ja, sicher. Der Verein lebt ja nur von Spenden. Wir arbeiten ja alle ehrenamtlich. Ohne Spenden wäre gar nichts möglich.
Wenn jetzt jemand überlegt, ich wollte schon mal immer demnächst wieder was spenden, warum an wen?
Ja, weil es alles den Menschen zugutekommt. Da gibt es keine Kosten, die irgendwo entstehen.
Weil Menschen wie Sie da ehrenamtlich arbeiten.
Ja,
genau. Aber es hört ja auch irgendwann irgendwie nie auf. Ne? Verzweifeln Sie da auch mal? Es geht ja immer weiter, immer neue Fälle.
Ja, ich denke, das ist heute so. Das wird auch nicht aufhören.
Und eine, die unermüdlich weitermacht, euch zu helfen, wenn ihr in Not geratet, ist Christa Fahlensieg. Vielen, vielen Dank, dass Sie Zeit hatten heute für uns, für den Elber-Talk bei Radio Wuppertal. Das war eine richtig schöne Stunde. Wir haben viel erfahren. Dankeschön.
Bitte.
Von der Läuferin zur Helferin, was ist für Sie so emotionaler? So ein Weltrekord im Marathon oder die Schicksale der Wuppertaler?
Nein, win.
Jetzt bleibt weg mit meinem Weltrekord. Das ist nicht so emotional, haben wir schon gehört.
Nee, das ist schöne Zeit gewesen, aber irgendwie, das war immer nur so nebenher. Es gibt heute, ist das Beruf. Die beschäftigen sich nur mit Laufen und wie man verbessert. Das gab es bei uns alles nicht. Keine Untersuchungen, keine Ärzte, die sich um einen gekümmert haben, null. Also von daher, es war einfach eine schöne Nebenbeschäftigung.
Aber nebenbei mal so ein Weltrekord laufen, ist ja auch faszinierend. Schaffen auch nicht viele.
Zu der Zeit war das auch noch einfacher als heute.
Ich liebe Ihre Bescheidenheit. Es war ein wunderbarer Elber-Talk. Wie war es für Sie?
Schön.
Wunderbar.
Nicht so schlimm, wie ich gedacht habe.
Na also, wo geht's als nächstes hin?
Nach Bamberg. Meine früheren Kolleginnen treffen.
Das heißt, Sie haben da immer noch Kontakt?
Ja. Am Montag fahren wir dahin für 3 Tage.
Dann wünsche ich da eine schöne Zeit.
Die freuen sich auch, wenn wir uns wiedersehen.
Der Elber-Talk ist eine Sendung von Radio Wuppertal. Jeden Freitag um 15 Uhr live aus unserem Sendestudio in der alten Elber-Fabrik in Wuppertal-Elberfeld. Wir wiederholen die Sendung sonntags um 12 Uhr und jeden Montag um 18 Uhr. Den kompletten Mitschnitt inklusive Bonusmaterial findet ihr in unserer Mediathek auf radiowuppertal.de und als Podcast in jedem Podcast-Player. Abonniert uns gerne, gebt uns 5 Sterne und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst.